Willkommen beim Fundraising-Coup, dem Podcast über Fundraising. Mein Name ist Iskender Drick, ich bin Early-Stage-VC und Fundraising-Coach und mein Gast heute ist ein Urgestein der deutschen Venture- und Startup-Szene. Auf LinkedIn habe ich gelesen, seit 1999 bist du dieser Szene treu. Ja. Philipp Schröder, Partner bei Endite. Magst du ein paar Worte über dich sagen, wer du bist, wer Endite ist, was du vielleicht vorher gemacht hast, aber bitte kurz, bevor es langweilig wird.
Okay, alles klar. I give my best. Also, Philipp Schröder, 50 Jahre alt, bin eigentlich Speditionskaufmann. Ich bin hier in Hamburg geboren. Das war also meine erste Ausbildung. Bin danach da rausgegangen, nach London. Übergesiedelt, dort studiert, zurückgekommen, als das Internet sich langsam etabliert hat. Und dann habe ich eine Firma gegründet, VC More, eine Corporate Finance Boutique. Da war ich 25 Jahre alt. Habe die Firma internationalisiert nach London und nach Barcelona, weil ein paar Freunde von mir in diesen Ländern lebten. Habe dann 2002 Active Venture Partners gegründet, ein Venture Capital Fonds Manager für den Bereich Early Stage in Barcelona. Bin dorthin gezogen, habe dort 10 Jahre lang gelebt, habe 2 Fonds geraced, bin dann irgendwann wieder zurückgezogen, weil meine Kinder älter wurden und aufgrund der Schulthematik etc. Und habe mich dann irgendwann Endite Capital angeschlossen, einem Later Stage Scale-Up VC, der eher in der Series A plus Series B investiert und Unternehmen unterstützt, sie zu internationalisieren und hoch zu skalieren für die nächste große Stufe.
Und wir kennen uns, wir haben eben kurz drüber gesprochen, wir kennen uns jetzt nach meiner Erinnerung genau 10 Jahre, 2015 müsste es gewesen sein.
Wir haben eben keine Uhr von dir bekommen,
Action. Ja.
Als Jubiläum.
Wir haben noch keine, wir wissen noch nicht ganz genau, nicht zu 100%, wie wir uns kennengelernt haben, aber die Chancen sind sehr hoch, dass uns Thomas Preuß vorgestellt hat, mein erster Gast in diesem Podcast hier. Philipp, du hast uns was mitgebracht.
Ja,
ein jetzt Bild. Für diejenigen, die nicht nur zuhören und nicht zuschauen können, magst du kurz sagen, was es ist?
Ja, es ist ein Bild mit einem Chiringuito drauf. Das ist also eine Imbissbude am Strand
in Barcelona. Und da steht Picknick drauf.
Genau.
Ich habe auch was mitgebracht.
Schön.
Nicht das hier, richtig schönes Kunstobjekt hier, das man wohl, ich habe es neu gelernt, Orthese nennt. Magst du kurz sagen was, weil du hast es mir beigebracht, was ist eine Orthese?
Eine Orthese ist letztendlich ein gelenkschonendes Gerät, das man sich ums Bein bindet, beziehungsweise natürlich kann man auch um die Knöchel etc., damit bestimmte Verletzungen sich auskurieren können.
Spannend, inspirierend. Das habe ich mitgebracht, weil es für mich, für dich steht.
Das ist
in
schön.
In einer Art und Weise. Wir werden später drüber sprechen, über dein Bild und die Orthese hier. Wir wollen heute aber vor allem über Fundraising sprechen. Lass uns da mal direkt loslegen. Wenn du ein Pitch Deck aufmachst, was ist so der erste Eindruck, auf den du achtest, der dich auch beeinflusst?
Wenn ich es aufmache oder abhängig davon, von wem ich es bekomme?
Wenn du es aufmachst.
Okay. Ja, also zunächst achte ich erstmal darauf, wer die Gründer sind. Zum Schluss, ich denke mal, das ist auch vielen Leuten bekannt, ist Team das Wichtigste. Ja? Was für Gründer sind das und was haben die für einen Background? Und danach achte ich eigentlich auf verschiedene Signale. Deswegen hatte ich auch gefragt, ist es in dem Moment, wo ich es aufmache oder von wem ich es bekomme? Also wir als VCs gucken uns ja, weiß nicht, hunderte von Pitch-Decks pro Jahr an oder zum Teil im Early-Stage-Bereich wahrscheinlich tausende. Und da wir nicht so viel Zeit haben, müssen wir auf Signale achten, um möglichst schnell rauszufiltern, welchem Pitch-Deck werde ich vielleicht mehr Zeit widmen und welchem weniger. Und da hängt das groß davon ab, normalerweise von wem ich das Pitch Deck bekommen habe. Das bedeutet also, eine Warm Intro ist meistens sehr wichtig. Wenn das ein Freund ist oder ein Experte, der mir etwas schickt, möglicherweise ein Business Angel, wo er selber investiert hat, wovon er von der Industrie vielleicht auch viel Ahnung hat, dann würde ich dem natürlich sehr viel mehr Zeit widmen.
2 Fragen dazu. Erstens, hast du schon mal ein Investment gemacht, das kalt reinkam?
Oh Gott, gute Frage. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, welches, aber ich denke mal schon, ja, habe ich auch gemacht, ja.
Okay, aber ist die Seltenheit.
Das ist eigentlich die Seltenheit, ja. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es immer mehr Wettbewerb gibt, denke ich mal, ist es sehr wichtig, dass man irgendwie über eine warme Intro reinkommt.
Jetzt hast du gesagt, das Team ist das Allerwichtigste, auch beim ersten Eindruck, wenn du in das Deck reinschaust.
Ja.
Das heißt ja eigentlich auch, dass das Teamslide super wichtig ist.
Ja.
Wie ist denn deine Erfahrung so? Die Slides, die du siehst, werden die dem gerecht, dass das so wichtig ist? Gibt es da Tipps, die du hättest, wie man das vielleicht, wie man das Teamslide noch besser gestalten könnte, um diesen ersten Teameindruck noch stärker werden zu lassen?
Ja, also was für mich sehr wichtig ist, ist, dass letztendlich, ich investiere letztendlich in eine Growth Stage, ne? Und das ist ja unterschiedlich zu der Early Stage. Also in der Growth Stage achten wir stark darauf, nicht nur, wer das Founding Team ist oder das Gründerteam ist, sondern auch, was das VP-Layer oder sagen wir mal die, wie nennt man das alles auf Deutsch? Das ist natürlich schlimm, wenn ich mit den Anglizismen um mich werfe, aber
die zweite
Führungsriege, das bedeutet, wer ist VP of Product, VP Marketing, VP Sales oder Chief Revenue Officer etc., dass das alles abgebildet ist. Wenn es jetzt nur um die Gründer geht, achte ich stark darauf, inwiefern ich erkennen kann, ob die Gründer irgendwie Ahnung davon haben, von der Industrie haben, in der sie arbeiten. Wir sehen es sehr oft in Europa auf jeden Fall, dass viele Gründer aus einem Beraterhintergrund kommen oder aus dem Investmentbanking, ohne vielleicht spezifisch das Know-how der Industrie zu haben, was für mich jetzt nicht ein No-Go ist, aber trotzdem ist das schon mal so eine Art gelbe Flagge, wo ich mir dann denke, oh, vielleicht haben die etwas entwickelt, was eine gewisse Traktion hat, aber ist das dann wirklich skalierfähig? Haben sie wirklich verstanden, was eigentlich das Problem in der Industrie sind? Deswegen achte ich viel darauf, ob die eigentlich auch aus den spezifischen Märkten kommen oder ob ein aus dem Gründerteam oder danach aus der Führungsriege es Personen gibt, die wirklich sehr viel Ahnung von der Industrie haben.
Wir hatten dazu kürzlich in meinem IC ein Gespräch, wo ich sowas Ähnliches gesagt habe. Und dann gab es aber auch die Gegenmeinung, wenn man sich jetzt so die Unicorns dieser Welt anschaut, die erfolgreichsten Unternehmen da draußen, dass die oft gegründet werden von Gründern, die eben keine Domain-Expertise haben. Ist das jetzt vielleicht ein Trend oder ist es falsch, auf die Vergangenheit zu gucken, um dann, was das angeht, Schlüsse für die Zukunft zu ziehen? Oder wie siehst du das?
Ja, da muss man sich vielleicht die Statistiken angucken. Also ja, ich kenne auch die Gründer, die letztendlich immer den Claim haben, hey, wir haben darauf geachtet, dass wir nicht aus der Industrie kommen, sonst wären wir voreingenommen oder biased und dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, wie man das disrupten könnte. Kann gut sein. Das ist genau das Gleiche, wie als wir uns irgendwann mal überlegt haben, welche Firmen sind denn erfolgreich, wer baut die Unicorns auf? Ah, das sind sicherlich Serial Entrepreneurs, also unser Investmentfokus sollte nur noch auf serielle Unternehmer oder wiederkehrende Unternehmer gehen. Und dann haben wir aber letztendlich auch herausgefunden, dass in einer gewissen Periode, die wir analysiert haben, dass es alles First-Time-Founders waren. Und wir haben gesagt, okay, also diese These geht schon mal gar nicht auf. Wir waren auch sehr überrascht, dass das so war. Dementsprechend, ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich für beide Thesen irgendwie gute Gründe. Trotzdem halte ich es immer für sehr, sehr wichtig, dass irgendwo in dem Team Personen sind, die Ahnung davon haben. Und wenn es vielleicht nicht das Gründerteam ist, dass sie sich sehr schnell das Know-how reinholen, auch in ihrem Beirat oder Advisory Board, weil doch das Tiefenverständnis an der Industrie aus meiner Sicht heutzutage extrem wichtig ist.
Wie generierst du gesunde FOMO als Unternehmer?
Gesunde FOMO, das musst du mal erklären.
Eine FOMO, die nicht artifiziell ist, die nicht auf Bullshit basiert. Also der Klassiker, hey, bis nächste Woche brauche ich dein Termsheet, weil dann kommen auch andere, obwohl da gar nichts ist. Einfach eine gesunde, high-performing FOMO, sage ich immer gerne.
Ja, ich meine, das ist ja das große Problem unserer Industrie, ne? FOMO, obwohl das gibt es wahrscheinlich auch in anderen Industrien, aber wir bewegen uns in einem Markt, ich beziehe das jetzt auf Venture Capital, wo es eine Menge Leute gibt, die performance-driven sind, die auch irgendwo ein gewisses Know-how haben und wo man dann selber, wenn man sich dann also Deals anguckt und hört, da guckt der und der drauf, man sich sagt, also wenn der das gut findet, dann muss das ja schon eigentlich irgendwie gut sein und dadurch entsteht dann sehr schnell dieser FOMO. Mhm. Zudem haben wir jetzt auch einen Markt, wo es sehr viel Kapital gibt, das heißt, und zugleich sehr wenig Supply, also wenig Firmen, die wachsen gerade. Zurzeit wachsen sehr wenige Firmen. Und dann auch noch wenige Firmen, die schnell wachsen und zugleich kapitaleffizient sind. So, das heißt, alle schmeißen sich eigentlich auf diese Deals. Und dadurch werden die möglichen Investmentrunden preempted. Jetzt kannst du mir vielleicht helfen mit dem deutschen Wort, weiß ich auch nicht. Also werden verhindert oder so. Also auf jeden Fall versuchen die Investoren früher reinzugehen. Und dadurch ist dieses FOMO-Thema extrem wichtig. Ich bin jetzt aber auch selber schon seit 26 Jahren, wie du gesagt hast, in der Industrie. Und ich habe auch sehr oft gesehen, wie Fonds Trends hinterhergelaufen sind, die einfach gar nicht funktioniert haben. Und ich stand oft da und dachte mir, oh Gott, bin ich der Einzige, der das wirklich nicht verstanden hat? Und irgendwann mit der Zeit habe ich mir dann doch gesagt, nein, vertrau deinem Bauchgefühl, was ja eigentlich eine Summe an rationalen Erfahrungen sind, die dann kulminieren in einem Gefühl. Und achte einfach auch auf die Metriken und nimmst, wenn man Scale-Up-Investor ist, ist ja das Gute, man kann Metriken sehen. Im Series A-Bereich ist natürlich viel schwieriger, weil man da auf eine Vision eigentlich investiert. Und dadurch, ja, bleibe ich eigentlich normalerweise reichlich ruhig. Andererseits bin ich schon, bin dann wie ein Pitbull. Wenn ich was haben will, dann renne ich wirklich. Ja, und da bin ich auch sehr kompetitiv.
Jetzt hast du ja beide Phasen als Investor erlebt. Frühphase, frühere Phasen als auch Growth-Phasen. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede im Fundraising?
Im Fundraising für die Gründer, meinst
genau.
du? Ja, in der Frühphase geht es ja letztendlich darum, dass die Investoren hauptsächlich auf das Team gucken, weil es nicht sehr viel mehr gibt, nicht sehr viel mehr Traction gibt. Und sie ein Gefühl haben, ob dieses Team was Großes aufbauen kann, ob es eine sehr große Vision hat, einen sehr großen Markt attackiert und das möglichst ja, sinnvoll skalieren kann. Normalerweise, wenn die Firmen dann noch keine Umsätze irgendwie darstellen können, sage ich denen immer, zeig irgendwas, was schnell wächst. Ob das Page-Views sind, ob das einfach nur Nutzung der Software ist durch Piloten, also irgendwelche Pilot-Cases, die sie irgendwo bei Firmen installiert haben. Was es auch immer ist, irgendwas, wo man sehen kann, aha, irgendein Wachstum konnte hergestellt werden, sei es eben auch irgendwelche Datenvolumina, die man aggregiert, ich weiß nicht was. Ne? Während es beim späteren Investieren geht es mehr darum, okay, ich habe ein Team, das hat ja schon gezeigt, dass sie irgendwie ein Unternehmen aufbauen können, dass sie es auch skalieren können und vielleicht 2, 3, 8 Millionen ARR schon erwirtschaften. Und dann geht es mehr darum, in die Historie reinzugehen, zu gucken, also wie gut läuft das Business wirklich? Da können wir uns ja unglaublich viele Daten angucken. Wir können eine Kohortenanalyse machen der einzelnen Kundengruppen, die in den jeweiligen Monaten akquiriert werden konnten. Und dann geht es mehr darum, jetzt haben sie so weit skaliert, können sie es weiterhin möglichst effizient weiter skalieren. Ich weiß immer, die Effizienz geht letztendlich runter, je aggressiver man wächst. Aber haben sie also aufgrund der vorliegenden Daten, gibt es das her? Und B, haben Sie eigentlich schon das Team oder wer fehlt noch im Team, um das weiter zu skalieren? Sei es national, international, Buy and Build etc. Und das sind, glaube ich, so die Kernunterschiede, worauf ich dann geachtet habe in den unterschiedlichen Fonds.
Was sind so 3 Fundraising-Tipps, die du jedem Gründer mitgeben wollen würdest, der zu dir kommt?
Also ich bin Fan von einer Warm Intro. Dann letztendlich ist es immer noch ein People's Business und ich glaube, Gründer dürfen nicht vergessen, dass man den Weg 5 bis 7 bis 10 Jahre zusammen geht. Und ich bin ein sehr großer Fan von Vertrauen. Das ist ein hohes Gut für mich im privaten Bereich, aber auch im Business-Bereich. Und meistens vertraue ich den Leuten mehr, als man vielleicht sollte, aber ich leiste mir das und meistens gut gelaufen. Es gab letztens einen Moment, wo es nicht gut gelaufen ist, aber ansonsten geht es mir darum, dass man Vertrauen aufbaut. Das bedeutet, wenn man jetzt raced und mit Investoren redet, auch zeigen, dass man auch gewisse Schwächen hat. Muss man natürlich auch damit haushalten. Ansonsten sagt sich der VC vielleicht auch, es ist nicht gut genug. Aber normalerweise im Pitch Deck werden natürlich irgendwelche Sachen dargestellt, die sehen erstmal sehr gut aus. Ist ja auch normal. Ansonsten würde man ja auch nicht denken, dass das ein guter Deal ist. Aber man sollte dann doch relativ schnell dann zeigen, was wirklich dahinter steckt. Und oft, wenn es darum geht, ich habe ein Wachstum im Recurring Revenue Bereich, ARR, dann oft sind es vielleicht committed oder booked oder es ist in Implementation, aber bis es wirklich dann zum Invoice ARR kommt, ohne Pilot Cases etc., das bricht sich dann runter und irgendwann komme ich auf die Zahl. Also ich bin vielleicht nicht der intelligenteste Mensch, aber so blöd bin ich auch nicht. Und wir haben auch sehr gute Analysen oder Analysten-Teams. Und dann komme ich drauf und das ist einfach blöd, wenn das dann zu lange dauert. Also am Anfang heiß machen, alles fair enough, dann aber auch relativ schnell ganz klare Antworten geben, wo man steht. Und das Dritte, ich überlege gerade mal. Ich würde das eigentlich bei den Zweien erstmal belassen. Ich finde, das sind für mich eigentlich mit die wichtigsten Themen.
Okay, das mit einem warmen Intro, das ist ja immer so leicht gesagt. Mhm. Was machst du denn, wenn du jetzt niemanden kennst? Also ich spreche mal vom Kaltstartproblem. Mhm. Wenn du wirklich niemanden kennst, der dir irgendwie eine relevante Intro machen kann.
Also ich denke mal, man hat ja ein gewisses Netzwerk. Das würde ich jetzt mal voraussetzen. Eigentlich. Okay, aber vielleicht gibt es auch Gründer, die kein Netzwerk haben.
Genau, also ich damals komme von der Uni, aufgewachsen in Wilhelmsburg, hier in Hamburg. Keinen Onkel gehabt, den ich fragen konnte. Niemanden gehabt.
Ja. So. Dann würde ich sagen, viel unterwegs sein, die Bühne suchen. Und ich bin eigentlich ein Typ, der gar nicht so gerne auf tausende Events geht. Mhm. Und ich weiß doch jedes Mal, wenn ich mich überwinde, ich gehe doch mal wieder dahin, ein, zwei wertvolle Snippets hole ich doch immer wieder raus. Sei es, ist es eine ganz kleine Information aus dem Markt oder ich treffe diese eine Person. Und wenn man letztendlich begeisternd über sein neues Projekt oder sein Startup redet und das wirklich liebt und da so drin ist, wird man andere Leute begeistern und dann wird man auch merken, dass die vielleicht wiederum jemanden kennen. Aber man muss im Markt sein, man muss unterwegs sein, man muss sich zeigen. Und man sollte auch schon die Courage haben, Leute zu fragen, Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ist natürlich manchmal nervig für einen, aber trotzdem, das sage ich auch meinen Kindern, ist doch nichts Falsches daran. Und wenn die Nein sagen, ja, es ist vielleicht schade und es ist vielleicht blöd von der Person, aber es kann ja nur ein Nein kommen. Was Schlimmeres kann ja nicht kommen. Und letztendlich gibt es Gründer, die sind wirklich gut. Die sagen dann so, ja, okay, also du investierst nicht, kennst du mir jemanden nennen? Und wenn man sagt, oh, schwer, ja, vielleicht denk nochmal bitte nach. Und darf ich in einer Woche nochmal nachhaken? Und sage ich, ja, okay, hake nochmal nach. Und dann mache ich mir Gedanken. Aber es geht auch wieder um die persönliche Beziehung aufbauen, wo ich mir sage, ich mag den unterstütze ich auch gerne.
Super. Ich habe mich mit dem, wie ich es nenne, Kaltstartproblem viel beschäftigt. Kurze Werbeeinblendung. Ich habe einen kostenlosen Videokurs dazu online gestellt unter fundraisingcoldstart.com. Fundraisingcoldstart.com. Also für alle, die das Kaltstartproblem haben, kann ich meinen eigenen Kurs empfehlen. Oh, Wunder. So. Gibt es jemanden, wo du sagst, das ist ein besonders guter Fundraiser? In deinem Portfolio oder außerhalb, wo du sagst, der ist top-notch, was seine Fundraising-Skills angeht?
Also, den kennst du selber, Malte Kosub.
Ja.
Von Paloa.
Danke, das war jetzt nicht abgesprochen.
Ist er bei dir, weil im Fundraising, also du hast ja mit ihm zu tun. Ne? Ich weiß aber nicht, auf welcher Ebene.
Genau, Malte kommt auch nochmal in den Podcast. Ja. Malte habe ich bei seiner Series A geholfen. Da haben wir zusammengearbeitet und habe dann auch selbst investiert.
Okay.
Kann ich nur bestätigen, einer der besten Fundraiser des Landes.
Ja, der ist wirklich gut. Ich hatte auch eine Investitionsrunde oder ich habe mich an einer Runde nicht beteiligt. Mhm. Und wir haben trotzdem den Kontakt gehalten. Da geht es wieder darum, Beziehung aufbauen, Vertrauen aufbauen. Er hat mich dann auch gefragt, hey Philipp, hier gibt es auch so ein Thema bei mir oder eine Runde, können wir mal drüber reden. Dann habe ich mich darüber unterhalten. Dadurch habe ich auch wieder mehr Vertrauen zu ihm aufgebaut. Er hat mir natürlich auch erzählt, wie gut es läuft. Mhm. Und da gab es andere Runden, wo wir dann aber leider rausgeflogen sind. Da gab es sehr viel Interesse bei ihm und es ist ja sehr erfolgreich. Und ich finde, er macht das sehr gut, ist sehr klar, sehr, ja, sehr klar, sehr deutlich. Ist einfach auch eine Sales-Maschine, ne? Mhm. Aber immer noch auf einer Ebene, was ich auch vorhin meinte, man fängt an mit einem, sagen wir mal, mit sehr guten Zahlen. Und wenn man nachbot, ist er dann auch sehr klar, sehr schnell bei der Zahl, die ich vielleicht dann hören will. Ne? Also er wurschtelt nicht lange rum, bis ich dann immer sage, mein Gott, jetzt muss ich 1000 Mal fragen. Ich weiß es doch, irgendwann werde ich es doch rausfinden. Ne? Und das finde ich, macht er sehr gut.
Danke für die Antwort. Ich habe letztens mit dem Partner eines der größten Early-Stage-Fonds in Europa gesprochen, aus London, mhm. der Herr. Und der hat gesagt, er macht auch mehr so Growth. Also Early-Stage ist weit gefasst, großer Fonds.
Ja.
Der macht aber so in deiner Region, so mhm. Series A, B. Und der hat gesagt, meine Founder sind alle grottenschlecht im Fundraising. Und wenn die fundraisen, dann machen sie das trotz ihrer Fundraising-Skills.
Mhm.
Kannst du das so generell bestätigen, was so die Fundraising-Skills auch im Growth-Stage-Bereich angeht? Weil da würde man es ja eigentlich anders erwarten.
Mhm. Ja, ich würde vielleicht sagen Hälfte, Hälfte. Mhm. Also die eine Hälfte, ich glaube, die ist sehr gut. Hat auch schon ein sehr gutes Netzwerk eigentlich. Und die andere Hälfte ist vielleicht nicht so gut. Die hat einen gewissen Rückenwind vom Markt her, sodass das mit dem Fundraising relativ einfach war. Jetzt in dem Markt, wo es schwieriger wird, kann es gut sein, dass sie vielleicht eher Schwierigkeiten haben werden. Ne?
Warum sollten Gründer mit dir arbeiten und sich in einer kompetitiven Runde für dich als VC entscheiden?
Da komme ich eigentlich auf den Punkt zurück. It's a people's business. Ja? Und wenn du mit jemandem arbeiten willst, der authentisch ist, und ich habe mich ja Endite angeschlossen, weil ich das Gefühl habe, sie vertreten die gleichen Werte wie ich. Ja? Das bedeutet, wenn ich von mir rede, rede ich eigentlich auch von den anderen Partnern und den Teammitgliedern von Endite. Authentisch und klar fokussiert auf langfristige Beziehungen und Vertrauen. Weil diese Beziehung, die man 5 bis 7 Jahre hat, man geht durch Höhen und Tiefen und es geht immer darum, dass man eine gute Vertrauensbasis hat. Ansonsten endet das irgendwo in vertraglichen, juristischen Auseinandersetzungen und das lohnt sich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand dadurch gewonnen hat. Eigentlich haben alle dadurch verloren. Das ist, sagen wir mal, erstmal die persönliche Ebene und dann hat Endite, das beruht aber auch auf den Hintergrund von Endite und den Gründern von Endite, gibt es ein sehr großes Skalierungs-Know-how, sei es in der Internationalisierung als auch im Buy and Build. Das heißt, wenn jemand vorhat, ein sehr aggressives Wachstum in den Markt reinzutreiben und dann nicht nur zu internationalisieren, aber möglicherweise auch andere Firmen zu kaufen, dann hat Endite extrem viel Erfahrung da drin.
Ich schaue mir ja gerade mit großem Interesse diese neuen Roll-Up-Cases an, die gerade auch im Early-Stage-Bereich entstehen. Da muss man definitiv feststellen, dass das mehr und mehr Gründer einen ähnlichen Weg gehen wollen, also wo es darum geht, Firmen zu kaufen, zu transformieren, das klassische Roll-Up-Game, jetzt aber vor allen Dingen AI-enabled, wo aber eine Komponente meistens im Gründerteam fehlt und das ist die M&A-Komponente, die oft sehr unterschätzt wird, was das heißt, Firmen zu kaufen, zu integrieren. Deswegen ist das ja spannend zu hören, dass das eine Komponente ist, die ihr als Mehrwert für genau solche Cases mitbringen könntet.
Ja, also da vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund von Endite. Also die Gründer von Endite kommen aus dem Endemol-Universum. Das hängt jetzt davon ab, aus welcher Generation die Zuhörer sind.
Wie bitte? War das nicht Traumhochzeit?
Ja, und Big Brother und gute Zeiten, schlechte Zeiten etc. Es war eine TV-Produktionsfirma und von zwei Gründern, Job von den Ende und John de Mol. Und die hatten immer Ideen für TV, also für Produktionsformate, sowas wie Big Brother. Und da gab es dahinter ein Executive Team. Und die haben gesagt, wir wollen das größer machen, wir wollen Category Leader bauen und sind aus Holland heraus internationalisiert, selber, organisch, haben aber auch in 4 Jahren, ich glaube, 60 Firmen in 40 Ländern dazu gekauft. Also ein unglaublicher Buy-and-Build-Case. Haben das an die Börse gebracht, für 5 Milliarden an Telefonica verkauft und wieder zurückgekauft und wieder ein IPO gemacht. So, und die Gründer, die da rausgegangen sind mit einem von von Endemol, haben dann mit dem eigenen Geld den ersten Fonds gemacht. Und deswegen haben die sich auch auf Scale-up, also auf die spätere Phase konzentriert, weil sie gesagt haben, na, das ist ja die DNA, die wir haben, dann sollten wir auch da investieren.
Du hast so gesagt, die persönliche Komponente ist so entscheidend bei der Zusammenarbeit zwischen VC und Gründer. Deswegen möchte ich jetzt gleich als nächstes über die persönliche Komponente sprechen. Wer ist Philipp Schröder eigentlich? Und werde dich gleich bitten, einmal zu erklären, was es mit diesem Bild da auf sich hat. Vorher würde ich aber gerne einmal eine Danksagung unterbringen, nämlich an Prismeo. Wir nehmen hier in den Studios von Prismeo in der Hamburger Hafen City auf. Jan und Kai, die Inhaber, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch einen professionellen Podcast aufnehmen wollt, wenn ihr ein Firmen-Event plant, wenn ihr ein kreatives Offsite machen wollt, dann ist Prismeo mit Jan und Kai als sehr engagierten Inhabern die richtige Wahl. So, Philipp, was ist das? Also es ist ein Bild, okay. Wir haben was war der spanische Begriff, den du...
Chiringuito.
Okay, ja. Du kannst Spanisch, nehme ich an, so klingt das, Ich weiß es. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist mein Lieblings-Chiringuito in Sitges. Sitges liegt südlich von Barcelona, so 30, 40 Kilometer. Früher war es ein Fischerdörfchen, jetzt ist es ein touristischer Badeort, würde ich sagen. Ich habe da gelebt und ich bin da morgens, wenn ich meinen Sohn in dem katalanischen Kindergarten abgegeben habe, bin ich danach dann da hingefahren, habe erstmal einen Kaffee getrunken und dann bin ich nach Barcelona reingefahren. Bin vielleicht nochmal kurz ins Meer gesprungen. Ich habe das vorhin ja leicht angeschnitten. Ich habe meine zweite Firma, die ich gegründet habe, ist Active Venture Partners, das ist ein Early Stage VC. Und den haben wir in Barcelona gegründet. Ich habe da 10 Jahre gelebt.
Schön. Wenn du an deine Schulzeit denkst und an deine Schulfreunde damals, ein bisschen her, in Hamburg war deine Schulzeit, oder?
Ja.
Was würden die heute, wo wären die überrascht, wenn die dich die ganze Zeit nicht gesehen hätten, wenn sie sehen würden, dass du es heute machst oder wie du heute bist? Was hätten die damals nicht gedacht von dir?
Dass ich so engagiert bin. Also ich bin jetzt nicht der Engagierteste vielleicht, ne? Aber trotzdem, dass ich mich irgendwo in der Industrie durchgesetzt habe, die relativ kompetitiv ist. Also ich war als Jugendlicher nicht so extrem motiviert, würde ich jetzt mal so sagen.
Weißt du, was zu der Veränderung geführt hat?
Ja, da gibt es ein Thema, das mir mit 18 Jahren passiert ist. Da bin ich, war ich auf Sylt und bin ins flache Wasser gesprungen und habe mir dabei 2 Halswirbel gebrochen. Bin rausgekommen, fühlte mich eigentlich okay. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir ein bisschen was verrenkt. Zum Glück hat mein Bruder darauf hingewiesen, dass man vielleicht doch mal ins Krankenhaus gehen sollte und es röntgen sollte. Und dann hat sich herausgestellt, dass 2 Halswirbel gebrochen sind. Dann lag ich relativ lange im Krankenhaus, weil es nicht klar war, ob ich jetzt ab hier oben gelähmt bin oder nicht. Ich hatte letztendlich viel Glück, weil die Knochen sind nach außen gesplittert und nicht nach innen. Dadurch haben sie also das Rückenmark nicht durchtrennt. Und das war... Ja, nach einer gewissen Zeit, ich war auch 18, das heißt, eigentlich noch relativ locker drauf, aber da habe ich gemerkt, oh, das kann irgendwie auch wie etwas wie die zweite Chance sein. Und dadurch habe ich in bestimmten Bereichen meine Lebenseinstellung geändert.
Wenn wir schon über challenging Zeiten sprechen, was ist so ein Moment, an den du dich erinnerst und vielleicht auch immer erinnern wirst, wo du sehr, sehr traurig warst, der dich vielleicht auch geprägt hat in der Zeit danach?
Also es gibt für mich einen Moment, das war 2021. Wir wissen ja alle, es war so die Zeit von Corona, aber auch andererseits die Zeit von der SERP-Economy und dem Durchbruch von vielen Technologien, eine sehr hohe Bewertung der Softwarebranche etc. Und das war ein Moment, da war ich in St. Peter-Ording im Urlaub mit meiner Familie. Und meine Frau kam zu mir und meinte, sie glaube, es ist besser, dass ich nach Hause fahren würde. Und ich dachte so, hey, wir sind doch im Urlaub. Ich will doch bei euch sein, bei der Familie. Wie kommst du darauf? Und sie meinte, ich meine das wirklich lieb. Ja, geh besser nach Hause. Die Kinder würden es dir nie sagen, weil sie dich zu sehr lieb haben. Aber mit der Einstellung, mit dem Druck, den man merkt bei dir, mit der Intoleranz, wie du mit den Kindern umgehst, das bringt nichts. Ja? Geh mal nach Hause und ich meine es wirklich nett und ruh dich aus und gib dir selber Zeit und dann kannst du wiederkommen. Und das war für mich besonders hart, weil ich bin Familienmensch. Und ja, das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Ne? Also Corona bedeutete für alle unsere Firmen zunächst, oh Gott, was passiert eigentlich jetzt im Portfolio? Andererseits war das die Zeit mit Active Venture Partners, wo unser Fonds extrem erfolgreich wurde, weil wir ganz viele Firmen zu diesen so hohen Bewertungen verkaufen konnten. Dann war das aber auch Corona, wo die Kinder nicht in der Schule waren, sondern zu Hause. Man sich überlegen musste, wie schaffen wir es, dass die Kinder auch gut weitergebildet werden. Das war sehr viel Druck und gleichzeitig will ich immer bei der Familie sein, aber ich war natürlich trotzdem sehr gestresst von meinem Job. Und es ist dann hart zu hören, wenn man eigentlich nur gute Intentionen hat und alles geben will, dass jemand sagt, das wollen wir aber gerade gar nicht. Ja? Und das tat sehr weh und das ist eine Sache, die musste ich lernen und auch irgendwann mal in der Therapie angehen, um zu verstehen, wie kann es sein, dass ich, wenn die Batterie auf Rot ist, dass ich pausenlos zur Familie will, obwohl ich weiß, es ist eigentlich nicht so gut. Ich sollte mir erstmal Zeit nehmen. Und das sind so ein paar Sachen. Und ich denke mal, jeder hat sein Gepäck von zu Hause, von aus der Kindheit, dass ich dann angegangen bin und jetzt ein besseres Verständnis habe. Ich glaube, ich werde besser da drin. Meine Frau wird es vielleicht verneinen, weiß ich nicht. Nein, also ich glaube, ich bin jetzt besser da drin, aber es ist natürlich eine kontinuierliche Arbeit.
Danke fürs Teilen. Nun bin ich auch nicht der Weltbeste im Abschalten, wenn gerade hier oben sehr viel vor sich geht. Mhm. Wenn ich mit Kindern, Frau, Familie bin, gibt es ein, zwei Dinge, die du empfehlen kannst, die dir geholfen haben beim Abschalten? Oder ist es gar nicht so sehr das Abschalten für dich gewesen, sondern zu erkennen, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, gemeinsam Zeit zu verbringen? Ich weiß nicht.
Ja, also auf jeden Fall Auszeiten finden am Tag. Also das Schöne an unserer Industrie ist ja, dass sie so dynamisch ist und es ist immer was Neues und nie den Status quo verwalten. Das ist ja das Tolle. Und ich glaube, wir haben alle eine Persönlichkeitsstruktur, die gut ist. Wir sind alle sehr, sehr neugierig und uns interessiert alles. Das Problem ist, dass natürlich irgendwann zu einem Brainfuck, ich wollte das Wort nicht benutzen, aber irgendwann
gut gelungen.
Hast du natürlich das Gefühl, das ist ein gewisser Overload. Und da auch einfach sich zurückzuhalten und zu sagen, weißt du was, das werde ich jetzt nicht auch noch versuchen zu verstehen, sondern ich fokussiere mich auf bestimmte Themen und auf bestimmte Aufgabenbereiche und darin bin ich gut und die mache ich gut. Und dann auch, bevor ich nach Hause komme, ich versuche mehr Fahrrad zu fahren, um einfach nochmal so eine Zeit zu haben, für mich zu haben, um runterzukommen. Und dann ist es eigentlich das Typische, ich habe das irgendwann mal von einem Verhaltenspsychologen gehört, der hat gesagt, natürlich tief durchatmen, wenn es irgendwann mal eine Thematik gibt. Und der hat gesagt, du bist mein leuchtender Stern, aber dein Verhalten ist recht ungünstig, hat er mal so gesagt. Er hat irgendwie so ein bisschen einen gewissen Akzent gehabt. Was er damit meinte, ist, wenn ich mit den Kindern reden sollte, ey, du kannst das Verhalten kritisieren, aber nicht die Persönlichkeit. Und das Gleiche auch mit der Frau. Und das sage ich mir immer wieder, tief durchatmen, nicht zu schnell reagieren, wenn ich vielleicht immer noch etwas gestresst bin. Und dann, falls ich etwas anspreche, ruhig ansprechen und dann wirklich das Verhalten zu kritisieren. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen geholfen.
Hat es deinen Schlaf beeinflusst? Und ich frage das ganz bewusst, weil ich die letzten, sagen wir mal, dieses Jahr, weil das ein Thema ist, mit dem ich sehr stark zu kämpfen habe.
Du auch?
Ja.
Wachst du früh auf oder kannst du nicht einschlafen?
Inzwischen wache ich zu früh auf. Ich hatte aber eine Phase von mehreren Wochen, wo ich nicht einschlafen konnte und wirklich literally Insomnia hatte. Das heißt, die ganze Nacht keine Ruhe zu bekommen. Das war hart.
Und waren das Gedanken der Sorge oder einfach nur Verarbeitung von lauter tollen Ideen?
Beides. Also ich bin am Ende zu, das ist ein langer Prozess. Wenn nochmal separat sehr viel zu erzählen. Langer Prozess, aber am Ende ist für mich ziemlich klar gewesen, dass mein Nervensystem überstrapaziert. Also ziemlich klar. War mir am Anfang nicht so klar, obwohl es offensichtlich ist danach. Ja, ja. Also überstrapaziertes Nervensystem und ich habe es nicht runterbekommen. Dieses vorm Schlafen gehen, einmal diesen Reset auf nicht mal auf null, aber zumindest lindern, irgendwie klar, auf ein niedrigeres Level fahren und dann Augen auf, bis eigentlich komplett übermüdet. Ja. Und das fand ich schon sehr krass. Das hat schon viel mit mir gemacht.
Ja, das kenne ich auch. Ich habe das, glaube ich, seit 15 Jahren. Der Nachteil ist, ich wache früh auf oder nachts und habe dann viele Gedanken, es ist selten Sorge, sondern ich verarbeite all das, was ich in den Tagen davor aufgenommen habe, habe dann auch wirklich meine besten Ideen, weil ich vollkommen frei bin. Das Problem ist, ich will eigentlich schlafen, weil ich weiß, also einen gewissen Schlaf, ich brauche vielleicht 6 Stunden, keine Ahnung, aber einen gewissen Schlaf brauche ich. Und das führt dazu, das ist auch ganz witzig mit dem Podcast, ich höre nachts immer Podcasts, um schnell wieder einzuschlafen. Nur ist mir dann aufgefallen bei diesem Spotify Review of the Last Year oder so, 23.000 Minuten. Ja, und das ist natürlich, ich höre auch nicht Podcasts, irgendwie, mir hat jemand gesagt, ich soll den Wikipedia-Podcast, dann hört man irgendwie was wahnsinnig langweiliges. Ich höre nur lauter Podcasts, die ich schon wieder wahnsinnig inspirierend finde. Das sage ich, ich knall noch mal mehr Informationen oben drauf. Das ist sehr doof, aber ich bin da nicht besonders gut drin. Aber Why We Sleep ist ein wichtiges Buch, das jeder lesen sollte. Und, oder Warum Why We Schlafen. Sleep?
Ja. Das kenne ich noch nicht.
Da wird sehr, sagen wir mal, wissenschaftlich darauf eingegangen. Und ich muss definitiv mein Schlafverhalten ändern.
Jetzt sind wir schon mindestens 2.
Ja.
Was würdest du bereuen, wenn du morgen sterben würdest?
Ich würde sagen, bis vor 2 Jahren habe ich immer gesagt, nichts. Ja, ich würde gar nichts bereuen. Bereuen würde ich immer noch nichts eigentlich. Ich bin wirklich total glücklich mit all den Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch die falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich habe all das gemacht, was ich wollte. Ich bin Unternehmer geworden. Ich habe große Freiheiten dadurch, natürlich auch viel Verantwortung dadurch gehabt. Aber ich würde sagen, bereuen würde ich gar nichts. Jetzt, wo die Kinder größer werden, sehe ich so, oh, das ist jetzt so die Zeit, die ich auch noch selber erinnere. Und jetzt würde ich natürlich dann ganz viele Sachen gerne sehen, studieren, heiraten, Kinder etc. Das würde ich dann vermissen, aber das ist nichts bereuen. Also rückwirkend würde ich sagen, ich bereue eigentlich gar nichts.
Worauf bist du stolz, aber sprichst eigentlich selten darüber?
Ich bin stolz darauf, glaube ich, Leuten ein gutes Gefühl zu geben, beziehungsweise Liebe zu geben und dass sie sich wohlfühlen. Also ich schreibe meinen Kindern schon sehr lange Briefe zu Weihnachten, zum Geburtstag. Und das ist meistens...
Auf Papier?
Auf Papier, genau. Also meine Frau hat mir dann netterweise immer Briefpapier geschenkt mit meinem Namen drauf. Bisschen oldschool. Und dann habe ich einen Füller und dann setze ich mich immer hin. Das ist eine warme Dusche. Und ich schreibe meistens die schönen Sachen, aber kritisiere sie auch zum Teil. Und ich habe damit angefangen und ich merke jetzt, wie meine Kinder, die sind jetzt 18, 16 und 12, aber schon seit vielen Jahren, die sitzen zu Weihnachten da und holen sich jetzt erst den Brief vor allen anderen Geschenken und dann sitzen die da und wollen sie vorlesen lassen oder sie sitzen da und sind gedankenversunken und mein 12-jähriger Sohn hat letztes Mal geweint, das war so süß irgendwie und da habe ich gemerkt, okay, das vielleicht kann ich gut schreiben, ich finde, ich kann nicht so gut reden, ich bin on stage, bin ich auch nicht gut, aber das kann ich vielleicht und dann habe ich angefangen, auch anderen Leuten solche Briefe zu schreiben, engen Freunden, unter anderem auch meine Eltern waren so in meiner Kindheit getrennt und dann bin ich bei 2 anderen Familien mehr oder weniger aufgewachsen mit. Und da habe ich den Eltern auch solche Briefe geschrieben und es war unglaublich, wie glücklich die darüber waren. Und darauf bin ich schon reichlich stolz. Aber andererseits, ich sage es auch anderen Leuten, ob sie sich mal überlegen, das auch zu machen, weil ich merke, wie die Kinder, die haben auch eine Box und dann holen sie manchmal die Briefe nochmal raus. Und das ist ja, glaube ich, auch sehr viel Bestätigung für die wichtig ist für später als Fundament, wenn sie mal später aufwachsen.
Das nehme ich mal mit.
Ja.
Schöne Inspiration.
Also kannst auch gerne deiner Frau einen netten Brief schreiben, die durch Kinder.
Stolz. Lassen wir mal beim Thema Stolz bleiben. Du hast mit 28 das erste Mal einen Fonds geraced. Richtig? Active Venture Partners. Wie war das so? Wie war der Prozess?
Ja, es war interessant. Also erstmal, ich würde sagen, den Großteil des Erfolgs basiert auf meinem ältesten Freund aus der Schule, Christopher Pomerening, weil der ist eine brutale Salesmaschine und ein Networker. So. Und der war in Barcelona und hat der Autoscout dort aufgebaut. Wir kannten die Autoscout-Gründer ganz gut. Während der Studienzeit haben wir ein paar Sachen für die gemacht. Und der hat dann ja, war viel unterwegs und hat dann jemanden kennengelernt, der wollte einen eigenen Fonds aufsetzen, eine reichlich bekannte Familie aus Katalonien, und dann hat er den davon überzeugt, dass man doch einen größeren Fonds machen sollte mit mehr Investoren, und dann mit diesem Anchor Investor waren wir in der Lage, andere Investoren zu überzeugen, auch zu investieren, und letztendlich hatten wir dann einen Early Stage 20 Millionen Fonds mit 8 spanischen Investoren und einem deutschen.
Was sind so typische Fehler, die First-Time-Manager, GPs, die das erste Mal raisen, aus deiner Sicht machen, die du vielleicht auch gemacht hast?
Mhm. Ganz klar, Investoren anzusprechen, wenn man raised. Und jetzt sind wir wieder beim alten Punkt, it's a people's business. Vertrauen aufbauen.
Also, okay, du meinst erst das erste Mal ansprechen, wenn man schon angefangen hat zu raisen, statt schon vorher eine Beziehung aufgebaut zu haben.
Genau.
Das ist der Punkt. Okay.
Ja, das ist ein Feedback, das ich immer wieder von Investoren bekommen habe. Die haben keine Lust, jemanden kennenzulernen in der Pitch direkt, sondern man lernt sich kennen, man trifft sich ab und zu, man erzählt so ein bisschen, guck mal hier, wir machen das und hier sind wir da weitergekommen etc. Und irgendwann so, ja, wir raisen Fonds, ist das für dich relevant? Ja. Weil es eben ein riesen Vertrauensvorschuss ist. Gerade bei First-Time-Founder, also jetzt Managern, ist ja letztendlich wirklich ein Investment in das Team. Die haben ja keinen Track-Record, außer sie haben irgendwelche Firmen vorher aufgebaut und verkauft. Aber es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem VC sein. Ja? Also ein Investment zu managen, im Gegensatz zu selber eine Firma zu managen, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den viele machen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch ein Learning bei mir, wann man raised. Das ist natürlich, das hilft jetzt nicht all den Emerging Managern, die jetzt gerade was machen wollen, ne? Aber das Vintage ist extrem wichtig. Ich denke mal, ein anderer Punkt ist, dass man eine ganz klare These hat. Mhm. Ne? Und manchmal sagen, ja, ich will einen generischen VC machen. Das reicht überhaupt nicht mehr aus. Also wenn man jetzt einen Fonds aufbaut, muss man eine klare These auf eine Industrie haben oder auf einen gewissen Ansatz haben. Ansonsten würde man kein Geld mehr bekommen. Wenn ich mich mit wirklich großen Fondsmanagern unterhalte, die sagen dann, boah, also ich investiere in 6-7 große Fondsmanager, meistens Amerika, bisschen Asien, mal Europa, obwohl historisch gesehen Venture Capital Manager in Europa, ja, Performance geht so. Und da gehe ich in jedes Vintage rein. Ich weiß ja nicht, welches Vintage überhaupt gut ist. Und dann probiere ich mal was anderes aus. Und das meine ich mit der These, da muss irgendwas Neues kommen. Und dann sehen sie, okay, I give it a try. Ja? Und die muss aber wahnsinnig gut sein, die These. Ansonsten ist man, glaube ich, nicht in der Lage, jemanden zu überzeugen. Oder, und das ist ein ganz normaler Sales-Prozess, das nennt man WeFIM. What's WeFIM? What's in it for me? Also das heißt, wenn ich in einen Sales-Prozess gehe, als Emerging Fund Manager, als jemand, der eine Software verkaufen will, ob jemand ein Auto verkaufen will, muss ich überlegen, der mir gegenüber sitzt, der denkt sich, ja, what's in it for me? Was habe ich jetzt davon? Und da kann es natürlich auch sein, dass bestimmte Leute sagen, mir ist egal, ob der einen Track-Record hat, mir ist egal, ob der viel Geld macht. Ich will Impact. Ja? Ich will einfach nur was zurückgeben. Und das kriegt man nur raus, indem man auch Gespräche führt und eine Beziehung aufbaut und zu verstehen, ah, was interessiert den denn überhaupt? Weil es gibt ja Family Office Manager, die sagen sich, ich will eine gewisse Performance, aber ich will unbedingt in diesen Bereich rein oder ich will unbedingt diese Gründer unterstützen oder Female Founders oder whatever. Ne? Aber das geht nur, wenn man auch ein bisschen zuhört und fragt.
Das ist ja nun eine sehr intransparente Welt. Also im Vergleich zu der Startup-Sucht-VC-Welt, wo du alle guckst, so in allen möglichen Datenbanken, ist auch eine begrenzte Anzahl von sehr transparenten Optionen, die man hat. Jetzt habe ich gestern gesprochen mit einem gemeinsamen Freund von uns zu der Frage, wie findet man denn Family Offices eigentlich? Weil ich tatsächlich auch immer mehr Gründer treffe, sehe, höre, die nach Family Offices suchen, weil sie vielleicht Cases haben, wo sie sagen, passt nicht so ins klassische VC-Schema, oder ich glaube, persönlich passt es viel besser zu mir, mit einem Family Office zu arbeiten. Also ich weiß, da kursieren Listen, da gibt es verschiedene Datenbanken. Ist das der Weg, wie man an LPs, Family Offices etc. kommt, oder bringen Events was? Also bringt es was, auf der Super Return unterwegs zu sein, um die ersten Kontakte zu knüpfen? Wie würdest du das angehen jetzt wieder? Kaltstart, wenn du das Kaltstart-Problem hättest, aber jetzt aus Emerging-Manager-Sicht.
Ja, also wenn ich Emerging-Manager für mit einer gewissen These bin für einen bestimmten Bereich und ich will jetzt an Family Offices rangehen, da würde ich mir halt überlegen, gibt es irgendwelche Family Offices, die irgendeinen gewissen Hang dazu haben? Aus irgendeinem Grund, ja? Das jetzt als Emerging Fund Manager ist für mich ein bisschen schwerer zu erklären, aber also es ist ein bisschen so wie ein Gründer einer Firma.
Ja.
Ne? Der sollte sich auch überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt nehme ich mal E-Commerce, ist vielleicht nicht unbedingt mehr alles Venture Capital Talking, aber ist egal. Ich will irgendwas im E-Commerce machen. Dann suchen Sie die ersten Investoren. Und dann würde ich sagen, such doch nicht nach einem Investoren, der mit Immobilien Geld gemacht hat, such einen Investor, der eine E-Commerce-Bude verkauft hat, der sehr viel Erfahrung hat, Smart Money hat. Ja, und der dich gut challenged, um vielleicht dein Businessmodell zu verfeinern, um dich zu unterstützen, der das auch versteht, was du besonders Tolles machst, weil es dir natürlich ganz später sofort helfen wird, wenn du die nächste Runde raised. Ah, der ist schon drin, naja gut, also der hat es ja schon gemacht, der hat ja Ahnung davon, also das muss schon mal sehr gut sein. So. Beim Emerging Fund Manager könnte es sein, aber habe ich noch nicht so gesehen, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass man den gleichen Ansatz hätte, zu sagen, ich habe jetzt eine gewisse These Robotics und wer sind denn die Firmen, die erfolgreich sind? Wer sind die Gründer, die möglicherweise in dem Bereich auch schon mal, sagen wir, im Technologiebereich was Innovatives verkauft haben? Dann würde ich ja die angehen, weil die das viel schneller verstehen und es ist eine sehr wichtige Verifizierung, ob die These überhaupt stimmt. Andere zu überzeugen, die keine Ahnung haben, ist relativ leicht, aber zum Schluss wird sich herausstellen, ob es dann gut war oder nicht. Und deswegen würde ich, weil natürlich steht man ein bisschen wie ein Ochs vom Berg, ne? Man sagt sich, oh Gott, jetzt gibt es hier irgendwie 5000 Family Offices in Deutschland. Wie fange ich an? Das ist wie bei Sales. Das ist super schwer. Ja, bei A oder wo? Und deswegen, glaube ich, sollte man immer sich überlegen, welche relevanten Investoren gibt es und dann versuchen, die irgendwie da ranzukommen. Ne?
Gibt es, wenn du jetzt morgen ein Emerging Manager wärst, okay, genug von Endite, ich möchte jetzt meinen eigenen Fonds wieder gründen, eine Positionierung, eine Thesis, die du als besonders erfolgsversprechend einstufen würdest?
Also wir befinden uns gerade im wirklich schwierigen Markt für VC. Ja. Ja? Deswegen, ich habe vorhin von den Vintages geredet. Die Vintages sind sehr schwer, ja, weil es wurde sehr viel Geld geraced in der ZIRP-Era, diese Zero-Interest-Era. Und makroökonomisch wachsen sehr wenige Firmen. Dadurch kam, wenn die ein paar Firmen, die wirklich gut wachsen, die auch das Potenzial haben, gut verkauft zu werden, haben da sehr viel Wettbewerb drauf und dann werden sie doch wieder teuer. Teurer als 2021 zum Teil beim Investieren. Das heißt, das Vintage per se, der Zyklus, ist super schwer. Jetzt muss man sich überlegen, was kann man denn jetzt in diesem Zyklus dann machen? Welche Opportunities sind da? Das ist wie ein Gründer. Okay, wenn irgendwas schwierig ist, ist immer eine Opportunity da. Und ich sehe eigentlich zwei Opportunities. Mhm. Einmal Secondaries. Es gibt sehr viele Fundmanager gerade mit mehreren Fonds, die sehr wenig DPI haben, also sehr wenig Geld ihren Investoren zurückgegeben haben. Aber sie wollen einen neuen Fonds raisen. Und die Investoren, also die LPs, die Limited Partners, die Investoren in Fonds, sagen, ja, sorry, du musst mir erstmal Geld zurückzahlen, dann investiere ich auch gerne in den nächsten Fonds. So, und da werden wir jetzt, glaube ich, ein Zeitfenster von 3-4 Jahren haben, wo man möglicherweise Anteile rauskaufen kann aus Portfolios von Fundmanagern mit einem gewissen Discount, den man sonst nicht bekommen würde, weil die letztendlich dafür sorgen müssen, dass ihre Zukunft gesichert ist. Das ist ein Teil. Ich glaube, dass und da gibt es auch sowieso schon einen gewissen Move, das habe ich nicht erfunden, aber ich glaube, da gibt es wirklich jetzt Opportunity Window. Ein anderes Thema, glaube ich auch, was interessant sein kann, es gibt sehr viele Tech-Firmen, die jetzt nicht besonders wachsen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme nicht eine Minderheitsbeteiligung, sondern eine Mehrheitsbeteiligung. Und mit all den Tools, die es im AI-Bereich gibt, habe ich intern nicht nur ein Investment-Team, das Ahnung von Investments hat, sondern auch so eine Art SWAT-Team, AI-SWAT-Team. Und man geht rein, übernimmt die Mehrheit und baut die Firmen so um, dass sie viel erfolgreicher, stärker wachsen können, das Produkt adaptieren an die heutige AI-Zeit, als auch die Effizienzen steigern, um es profitabler zu machen, um damit einen Return zu erzielen. Ich glaube, da gibt es auch eine Opportunity. Und da hätte ich reichlich viel Lust drauf.
Scheint ja auch zu passen zu eurer DNA bei Ian Diet.
Genau.
Und das ist eine Opportunity, die ein paar da draußen gerade sehen, also wie so ein General Catalyst,
ja,
die gerade ein eigenes Vehikel nur dafür gegründet haben und auf einmal Firmen kaufen und,
ja,
und effizienter machen wollen, transformieren wollen.
Genau, also ich glaube, das ist nicht unser Nachteil. Also wir als VC sehen oft, dass man bestimmte Sachen machen könnte, wenn man unsere Portfoliofirmen anguckt, wovon wir auch überzeugt sind, ob es ein richtig oder falsch ist, ist eine andere, ja, Frage, ne? Und wir haben aber eine Minderheitsbeteiligung, das heißt, wir können es letztendlich nicht forcieren. Ja? Wir können es eigentlich nur versuchen, indem wir die Gründer überzeugen, indem die auch einfach Respekt haben, weil sie sagen, okay, du hast auch Ahnung. Aber manchmal schaffe ich das nicht, dann würde ich sagen, das ist mein eigener Fehler. Mhm. Oder sie sind auch wahnsinnig stur und dann kriegt man es halt nicht hin. Ja, und dann bleibt man da mitten in der Portfoliofirma, die nicht besonders wächst. Und jedes Jahr, das vergeht, wo eine Firma nicht besonders wächst, wird sie immer weniger wert. Das ist natürlich schlecht für die Performance.
Wir kommen langsam zum Ende und wir müssen noch über die Orthese hier sprechen.
Yeah.
Davor würde ich gerne noch eine kurze Schnellfeuerrunde mit dir machen.
Mhm.
Was sind 2 Early-Stage- und 2 Later-Stage-Fonds, in die du investieren würdest?
Early Stage, oh Gott, die wechseln immer ihre Namen. Deswegen also Possible Ventures von Chris Hitchin. Heißt das immer noch Possible Ventures?
Ja.
Gut.
Liebe Grüße an Chris.
Oh Gott. Early Stage.
Also Chris, für den nächsten Fonds hier. Ein Ticket ist schon mal sicher.
Da bin ich drin. Ich find ihn sehr gut. Und jetzt komme ich selber auf den Namen nicht, wo ich selber investiert habe. Tiny. So.
Tiny.
Tiny, Philipp Möhring.
Grüße an Philipp.
Spray and Pray Ansatz.
Ja.
Das Interessante ist, der hat reichlich viele VC-Investoren, also Manager, wo sehr viel Deflow reinkommt. Ist auch ein sehr guter Ansatz.
Und im Late-Stage-Bereich, außer Endite?
Ich würde sagen, in dem jetzigen Vintage, schwer.
Hände weg. Ist auch eine Aussage.
Ja, ich würde schon, also wenn ich investieren würde, würde ich schon in einen reichlich großen Namen investieren. Aber wie große Investoren sagen, da musst du in jedem Vintage drin sein. Du weißt ja nicht, welcher gewinnt. Das sind ja alle, also alles vom Zyklus abhängig. Meine Erfolge waren von Zyklen abhängig. Ich habe einen Fonds 2012 geraced. Nach der Finanzkrise hat kaum jemand geraced und habe 2021 in der höchsten Liquidität im Markt alles verkauft. Das war einfach der perfekte Vintage-Zyklus. So, und dann auch andere Fonds in dem Vintage haben viele Fonds gut performt. Während jetzt das Vintage relativ schwer ist, große Namen haben natürlich den Vorteil, dass sie mehr Talent, mehr gute Deals attracten und große Wetten eingehen können. Deswegen würde ich wahrscheinlich auf einen großen Namen gehen.
Jetzt hast du ja schon in vielen Boards gesessen. Wer ist denn so dein Lieblings-Board-Member, mit dem du schon mal in einem Board gesessen hast oder aktuell mit dem zusammen in einem Board sitzt? Mit anderen Worten, wenn du dich entscheiden könntest bei einer neuen Portco, wo das Board neu gestaltet wird, wen würdest du gern dazu nehmen?
Jetzt vom anderen Fonds oder egal wer? Oder vom anderen Fonds?
Vom anderen Fonds, ja. Also welcher Investor da draußen ist, ist auch ein gutes Board-Member, weil das ist ja nicht immer der Fall.
Jetzt muss ich einen nehmen. Oder eine. Ja, einerseits würde ich sagen Christian Siegele, weil ich kenne den schon so lange von Capnamic.
Capnamic, ja.
Ja? Das ist die langfristige Beziehung und das unglaubliche Vertrauen, natürlich aber auch seine ganze Erfahrung. Ne? Ich neben Christian auch sehr oft frage ich ihn bezüglich strategischen Themen etc. Also ein bisschen wie ein Mentor. Ja. Und ansonsten, wenn es um die langfristige Beziehung ginge, also natürlich, er hat auch viel Know-how, wir haben mit Insight investiert und Matt Gatto, finde ich, ist, also von den amerikanischen VCs wird ja oft gesagt, die sind wahnsinnig aggressiv im Wachstum etc. und immer nur wachsen, wachsen, wachsen und burn ist egal. Und ich finde den sehr besonnen, sehr gut. Hat fast so eher einen amerikanischen Ansatz, einen europäischen Ansatz in einer amerikanischen Firma. Das heißt, denkt schon sehr weit.
Also Insight generell oder ein bestimmter Partner?
Ja, also Matt, aber auch seine Kollegin Chrissy. Also die sind beide, finde ich, ähnlich und bieten wirklich viel Mehrwert. Die haben ja in ihrer Managementfirma so viele Mitarbeiter für all die verschiedenen Bereichen, Operations, HR etc. und bringen sich ein, auch in schwierigen Zeiten, schreiben nicht ab, sondern sind immer noch dabei, denken immer noch nach und pushen. Also das bin ich sehr positiv davon beeindruckt.
Wenn du morgen nicht einen neuen Fonds, sondern ein Startup gründen würdest, was würdest du machen?
Und du fragst so jemanden, der gar nicht kreativ ist. Dann müsstest du meinen Kollegen Christopher Pomerini fragen. Wenn ich ein Startup gründen würde, wäre es definitiv, es muss AI first sein. Mhm. Und das Wichtigste ist eigentlich, es muss ein Problem lösen. Und das klingt immer so wahnsinnig trivial, aber ich habe da immer so eine Kaskade, bis man wirklich ein Problem löst. Ja? Und heutzutage, und das können wahrscheinlich viele Gründer bestätigen, heutzutage verkauft sich nur etwas, was wichtig und super dringlich ist. Mhm. Wenn das nicht wichtig und nicht dringlich ist, verkaufst du heutzutage gar nichts. Ne? Also wenn man sich das überlegt, dann gibt es ja verschiedene Indizes über SaaS, Growth etc. Mhm. Das ist ja mehr oder weniger flat oder 9-12% durchschnittlich in verschiedenen Stages etc. Es ist lächerlich für das, was wir eigentlich erwarten.
Ja.
Und ich sage immer, okay, als erstes muss es ein Problem geben. Zweitens, die Person, die es kaufen soll, muss wissen, dass es das Problem gibt. Manchmal besteht gar nicht die Awareness, dass es das Problem gibt. Drittens, wenn die Person das weiß, muss sie auch was dagegen tun wollen. Ne? Oft versuchen Leute, irgendein Produkt zu verkaufen und die Person, die es kauft, wenn sie es kauft, zeigt sie auf einmal ihrem Boss, ey, weißt du was, ich habe 10 Jahre super ineffizient gewirtschaftet. Nee, hat eigentlich keinen Grund, das zu kaufen. Und wenn sie dann sagt, ja, ich will das kaufen, dann muss der Return on Invest auch noch stimmen. Und dann muss auch noch Legal und Procurement, die müssen ja auch noch alle Ja sagen. Ne? Mhm. So. Aber dieses, ja, da muss ein Problem sein, das muss gelöst werden. Nee, das ist eine Kaskade an unterschiedlichen Dingen, bis das wirklich dann passiert. Und ich würde mir also sehr lange Gedanken darüber machen, wo gibt es wirklich ein massives Problem, wie kann ich das lösen und ist es ein Fixture? Früher haben wir immer zwischen Feature und Fixture.
Was ist ein Fixture?
Ja, ein Fixture ist ja letztendlich, das ist das Wort Mode, also irgendein... Ein
Burggraben sagen jetzt tatsächlich, mehr und mehr sagen jetzt Burggraben.
Und Burggraben, okay, ja. Nehmen wir ein deutsches Wort, perfekt. Also, man muss ja irgendwas entwickeln, was nicht andere Leute nachentwickeln können. Mhm. Und heutzutage kann ja eigentlich jeder alles relativ schnell entwickeln. Und man muss einen Burggraben, man muss also irgendwo einen Wettbewerbsvorteil haben, der nicht so schnell nachzuahmen ist. Sei es, ich habe eine gewisse Datenhoheit, sei es, ich habe ein bestimmtes Industrietiefenverständnis, sei es, dass es irgendwie eine ungeheure Anzahl an APIs, die ich irgendwie bauen musste, die auch nicht so schnell nachzubauen sind durch AI, womit ich mir einen gewissen Wettbewerbsvorteil erwirtschafte. Ansonsten wird es schwer. Heutzutage braucht man kein CapEx mehr, man braucht nicht mehr tausende Programmierer. Es geht eigentlich alles. Und dann geht es eigentlich fast nur noch um die Möglichkeit, möglichst schnell zu skalieren und den Markt sich zu sichern. Aber sehr schwierig gerade. Toll, was alles passiert, aber auch schwierig.
Thema schwierig.
Ja.
Ich hole jetzt mal hier die Orthese. Hole ich mal hoch. Vorher noch ein paar Worte Eigenwerbung. Wenn Philipp kann euch helfen mit einem Later-Stage-Ticket, ich kann euch vielleicht helfen mit einem Early-Stage-Ticket, also mit Dell Ventures investieren. Wir 500.000 bis 2 Millionen Euro in der Pre-Seed und Seed, meldet euch gerne. Ich kann euch aber auch helfen, richtig guter Fundraiser zu werden. Danke für die Steilvorlage eben, Philipp, der sagte, dass Malte Kosup der beste Fundraiser ist, den er kennt. Malte habe ich mit meinem Fundraising-Coup-Programm in der Series A geholfen. Schaut euch gerne fundraisingcoup.com an, wenn ihr auch ein hervorragender Fundraiser werden wollt. Zur Orthese.
Ja.
Habe ich mitgebracht, weil die so ein bisschen für mich für Philipp steht, aber ich habe sie Philipp mir von Philipp ausgeliehen, weil eigentlich trägt er diese Orthese. Wenn ich über Philipp nachdenke, dann denke ich sehr schnell an Fitness, Sportlichkeit, körperliche, einen beeindruckenden Körper. Und wir fahren ja jetzt seit, also wir haben so eine kleine Jungstruppe von VCs und Gründern, mit der wir einmal pro Jahr Fußball spielen fahren, in der Regel nach Mallorca meistens. Und da ist Philipp auch dabei und der glänzt da immer durch seine Fitness, durch seine Ausdauer. Das ist für mich beeindruckend. Jetzt musst du aber gerade so eine Orthese tragen. Wie kam es denn dazu?
Ja, also das zwei Punkte. Erstens, körperliche Fitness. Erik Siegmann, den kennst du ja auch, der sagt immer, das ist einfach mal ein Stoffwechsel und das war's. Also körperliche Fitness, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, was mir mit 18 passiert ist. Also ich habe ja gemerkt, ich habe eine zweite Chance bekommen und ich habe gemerkt, wie schön es ist, wenn man den Körper bewegen kann und einen Ball hinterherlaufen kann. Und ich genieße es einfach nur, mich zu bewegen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen ich so viel Sport mache. Die Orthese muss ich tragen, weil ich mir beim Fußball das Kreuzband gerissen habe. Und das ist gar nicht das Interessante daran, sondern ich versuche, mich immer wieder selber zu challengen. Ja? Und bestimmte Sachen liegen mir nicht. Und trotzdem sage ich mir, nein, ich möchte nicht darin verharren. Das ist auch ein bisschen Teil unserer Industrie. Mhm. Ne? Immer einen Schritt weitergehen und immer wieder sich selber challengen. Weil wenn wir uns in unserer Industrie nicht challengen, dann sind wir direkt raus. Und dann habe ich mir gesagt, oh, weißt du was, also so auf dem Elverfeld Fußball spielen hätte ich super Bock, obwohl ich nur mit 6 Jahren, also wirklich als ich 6 war, habe ich ein Jahr Fußball gespielt und danach nur noch mit meinen Kindern. Und dachte ich auch, eigentlich ist das eine ganz gute Herausforderung. Elverfeld, kann man viel laufen. Und dann habe ich mir gesagt, ich trete jetzt in einen Fußballverein ein, bei FC Teutonia 05 in Ottensen.
In Ottensen.
Zu den Supersenioren. Immerhin Landesliga, also die zweithöchste Liga, die es gibt. Und bin da eingetreten und habe dann 2 Jahre jetzt Fußball gespielt, bis ich mir den Kreuzbandriss geholt habe. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Aber ja, und das war wirklich eine große Herausforderung, weil ich stand da letztendlich auf dem Platz. Ich weiß, ich bin schnell und habe Fitness, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich eigentlich hinlaufen soll. Meine Kinder haben mich von außen versucht, immer zu coachen, haben sich totgelacht, welche Laufwege ich habe. Aber ja, das war eine super interessante Herausforderung. Ich bin sehr glücklich, dass ich die angenommen habe und ich versuche das auch weiterhin immer wieder zu machen.
Also für all diejenigen, die das Kaltstartproblem haben und ein VC wie Philipp sehr früh vielleicht in einem anderen Umfeld kennenlernen wollen, am Spielfeldrand des, was war's?
FC Teutonia 05.
FC Teutonia 05 in Ottensen.
Genau.
Das ist eure Gelegenheit. Philipp, vielen Dank. Das war ein
Coup. Merci.
Geil.
Ja, war schön.
Danke.
Ich wollte dich ja nicht noch mehr Sachen fragen, aber
dies ist eine Produktion der TLDR Studios.